SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Wir gehen nach Versailles und da gibt es ziemlich viele Verbindungen zur Großregion und eine ganz besondere ins Saarland. Letztens war ja das Orchester des Staatstheaters dort und hat mit Sängern einen Wagner aufgeführt in der Königlichen Oper im Schloss. Und dort zuständig sind zwei Leute, die quasi Saarländer sind, nämlich Sylvie Amar und Laurent Brunner. Barbara Grech war mit dabei und hat die beiden nochmal getroffen, wie früher, da war, als sie noch oft im Saarland waren oder auch hier gewohnt haben. Und die lange Reportage zu dieser Verbindung zwischen dem Saarland und dem Schloss von Versailles, die gibt es jetzt hier bei uns in der Sendung. Viel Spaß!
Bonjour, bienvenue à Versailles.
Herzlich willkommen hier im Schloss Versailles. Wir stehen hier im Hof vor dem ersten Schloss, das Ludwig der 13. hier erbauen ließ. Das war 1623. Es handelte sich dabei um ein kleines Jagdschloss. Es war sein Sohn Ludwig der 14., der dann dieses Schlösschen zu einem prächtigen Palast hat ausbauen lassen.
Ein regnerischer Sonntag Ende März. Zusammen mit dem Gästeführer Joe Abiaila stehe ich auf dem Cours de Marbre, dem Ehrenhof vor dem Schloss Versailles. Der Himmel, das Licht, grau und trist. Und trotzdem, überall wird man vom goldenen Glanz fast geblendet. Ob die goldenen Umrahmungen am Dach oder an den Fenstern oder die Ornamente an den schmiedeeisernen Zäunen. Im Hof wimmelt es nur so von Menschen aus aller Welt. Es herrscht ein babylonisches Sprachgewirr. Keine Frage, Versailles ist das Schloss der Schlösser. Ob Schloss Schönbrunn, die Würzburger Residenz, Schloss Ludwigsburg oder auch Schloss Karlsberg. Für all diese Paläste war Versailles das architektonische Vorbild. Obwohl der Vergleich mit dem Schloss Karlsberg bei Homburg doch sehr hinkt. Das untergegangene Schloss, von dem heute nur noch Spuren zu finden sind und das gerne mal großspurig als das saarländische Versailles bezeichnet wird. Dieses Schloss jedenfalls konnte, zumindest von außen, dem Vergleich mit Versailles nicht standhalten. Um es mal deutlich zu sagen, eigentlich war Karlsberg eher ein Fall von regionaltypischem Geknaube. Herzog Karl II. August ließ seinen Hofkünstler und Architekten Johann Christian Mannlich sozusagen vor sich hinbauen.
Und hat dann angefangen, dieses Landgut umzufunktionieren und war danach den Wünschen des Herzogs sozusagen zu Diensten, indem er da noch was angebaut hat und hier. Und so ist dann also ein Gebäude entstanden, das jetzt nur bedingt schön war. Also Jägersburg war aus einem Guss als Schloss geplant und auf dem Karlsberg entstand dann so ein Gebilde, wo der Herzog dann noch bitte gerne eine Orangerie hätte und an der Orangerie bitte noch ein kleines Theater und vielleicht noch einen großen Marstall. Und so wuchs das dann. Mhm. Aber es ist mit Versailles weder von der Größe zu vergleichen, noch mit seiner Außenhaut.
So Jutta Schwan. Die Kunsthistorikerin ist die Barockexpertin im Saarland und hat sich wissenschaftlich mit der Geschichte von Schloss Karlsberg beschäftigt. Doch schaut man in Versailles selbst genauer auf die Bauhistorie des Schlosses, kommt man zu dem Schluss, dass es dort auch nicht viel anders gelaufen ist als auf dem Karlsberg. Es wurde permanent an- und umgebaut und aus einem Guss ist das Märchenschloss architektonisch auch nicht. Eine erste Gemeinsamkeit also, ein einheitliches architektonisches Gesamtkonzept gab es für beide Schlösser nicht. So wurde das heutige Schlossgebäude rund um das ehemalige Jagdschloss herumgebaut. Entsprechend uneinheitlich, bis heute, die Fassade zur Stadt hin. Die Gartenfassade hingegen ist dann wieder eine ganz andere Sache. Schon damals wurde am Schlossbau herumgemeckert. Die Gartenfassade beispielsweise sei zu eintönig. Der Herzog von Saint-Simon bezeichnete den Kontrast der Baustile als
Schönes und Hässliches, das zusammengenäht wurde.
Und Voltaire verspottete beispielsweise die Kapelle als
erstaunlichen Firlefanz.
Je nach Gusto und Geldbeutel wurde also da und dort herumgebaut. Das ist auch bei der Opera Royale der Fall. Das opulente Barocktheater, gebaut von Ludwig dem 15., hätte eigentlich schon viel früher gebaut werden sollen. Zusammen mit unserem Schlossführer Joe Abiaila gehen wir durch den Flur im Erdgeschoss des Gebäudes, sozusagen über den Bühneneingang in den prächtigen Theatersaal. Golden, güldener, am goldigsten. Ein wahrer Prachtsaal mit ehrwürdigen Logen. Doch die Geschichte des Baus der Opera war, sagen wir mal, etwas holprig.
Die Idee, diesen Theatersaal zu bauen, hatte eigentlich schon Ludwig XIV. Aber diese Idee wurde dann gleich wieder verworfen, weil er nicht genug Geld für das Projekt hatte. Damals war er in viele Kriege verstrickt, die eine Menge Geld kosteten. Außerdem war gerade die königliche Kapelle gleich nebenan im Bau. Deshalb hat er sich entschieden, die Kapelle fertig zu bauen. Und die Oper fiel den Sparmaßnahmen zum Opfer. Erst Ludwig XV. Entdeckte die Pläne für das Opernhaus wieder und entschied dann, diesen Saal zu bauen.
Die Opera Royale in Versailles schauen wir uns deswegen so genau an, weil dort die Beziehungen der Großregion zum Schloss auch heute noch gepflegt werden. Ein Sonntag Ende März im Opernhaus in Versailles. Die Bude ist voll. Aus ganz Frankreich sind veritable Wagner-Fans ins Schloss gereist, um die konzertante Aufführung der Wagner-Oper Walküre zu hören. In Frankreich eine Seltenheit.
Wissen Sie, es ist ganz selten die Möglichkeit, in Paris oder in Frankreich einen Ring zu hören. So ist es die Realität. Es gibt keine Strukturen mehr, die in Frankreich so ein Werk auf die Bühne bringen können, außer Pariser Oper.
Das Orchester des Saarländischen Staatstheaters, so der Dirigent Sébastien Roulant, gibt nun also die Walküre in der Opera de Versailles.
Es ist einfach unglaublich, dass wir diese Möglichkeit haben, in Versailles zu spielen. Es ist schon wirklich ein bisschen Geschichte und es ist auch für die Saarländische Staatsorchester und Saarland insgesamt eine große Sache. Ja.
Die Aufführung ein überwältigender Publikumserfolg. Die Walküre im Barocktheater von Versailles, das ist schon etwas Besonderes.
Es ist ein unglaubliches Gefühl, unglaubliches Erlebnis, das Staatsorchester, unser Ensemble hier zu hören, die tolle Akustik zu erleben, dieses Werk in diesen Örtlichkeiten zu erleben. Es war ein ganz, ganz, ganz besonderes Geschenk, etwas ganz Besonderes für uns.
So der Intendant des Saarländischen Staatstheaters Bodo Busse. Möglich gemacht haben das Sylvie Amard und Laurent Brunner. Das Ehepaar ist verantwortlich für das Theater-, Konzert- und Opernprogramm auf Schloss Versailles. Dass Sylvie Amard zusammen mit Laurent Brunner das Opern- und Theaterprogramm in Versailles heute leiten, hat viel mit der Großregion zu tun. Noch heute hat die ehemalige Leiterin des Festivals der deutsch-französischen Bühnenkunst Perspektiv ein inniges Verhältnis zum Saarland.
Ja, genau. Ich habe erst mal lange im Saarland gelebt. Mein Sohn ist in Saarbrücken geboren. Das heißt schon eine gewisse Verbindung. Ich habe lange in Saarbrücken das Festival Perspektiv geleitet. Und ja, ich habe immer gesagt, dass ich diese Region mag, dass ich die Leute mag in dieser Grenzregion und dass es ja sehr schön war, in dieser Grenzregion zu arbeiten.
Wenn man so will, ist das Festival Perspektiv daran schuld, dass Sylvie heute an der Oper von Versailles arbeitet.
Ich habe Biologie studiert, das heißt, ich hatte erstmal mit Kultur nicht viel am Hut, sage ich mal. Und ich kam überhaupt nicht von der Region, sondern von Westfrankreich. Also eigentlich, warum bin ich da gelandet? Das ist für mich auch eine große Frage. Aber es ist so, dass ich durch Perspektiv zur Kultur gekommen bin. Ich habe als Studentin für Perspektiv gejobbt und da habe ich gedacht, das ist, was ich machen möchte. Perspektiv ist für mich der Anfang von alles. Und da habe ich erfahren, dass Le Carreau aufmacht und dass sie Leute suchen. Und ich habe mich beworben, ohne überhaupt ein Diplom in dem Bereich. Und ich habe scheinbar überzeugt, weil dann bin ich für die deutsch-französischen Beziehungen in Le Carreau eingestellt worden. So hat es angefangen.
Und im Kulturzentrum Le Carreau in Forbach hat Sylvie auch ihren Mann kennengelernt, Laurent Brunner, der damals das Carreau geleitet hat. Noch heute schwärmt er von der Großregion.
Le mélange des langues, cette espèce de chose extraordinaire.
Diese Melange an Sprachen, dieser ungewöhnliche Ort, der keine Grenzen kennt. Die Geografie, die Küche und die Alltagskultur sind in Lothringen und im Saarland sehr ähnlich. Für mich ist die Großregion das Herz Europas, das aus dem Erbe von Karl dem Großen hervorgegangen ist. Das Herz Europas schlägt also historisch gesehen weder in Paris noch in Berlin, sondern hier in der Großregion. Und von dieser Region hier den Wagner zu zeigen, das ist doch eine tolle Sache.
Laurent Brunner jedenfalls hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt.
Laurent ging zum Ministère de la Culture in Frankreich mit Jean-Jacques Ayongon damals als Minister.
Das muss man vielleicht anders sagen, der kommt auch aus der Großregion.
Jean-Jacques. Ja, genau. Jean-Jacques Ayongon stammt aus Kreuzwald, glaube ich, oder? Hat auch eine besondere Geschichte zum Grand Est. Und dann nachher ging Laurent nach Berlin in der Botschaft als Kulturattaché. Berlin war toll. Also ich wäre gern länger geblieben, aber Laurent hat die Stelle in Versailles angeboten, die Stelle in der Oper zu übernehmen und man kann nicht Nein sagen an sowas.
Doch nicht nur Laurent Brunner und Sylvie Amar haben ein herzliches Verhältnis zu unserer Region. Die Beziehungen zum Schloss Versailles haben eine lange Tradition, die bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts reicht. Ausgerechnet ein glückloser polnischer König sorgte dafür, dass Kirschen aus zwei Brücken in Versailles gegessen wurden. Stanislas Leczinskis Start ins adelige Berufsleben kann man getrost als gescheitert bezeichnen. Zweimal versuchte er, als König von Polen gewählt zu werden. Zweimal ging es daneben. Ja, er musste sogar mit Kind und Kegel bei Nacht und Nebel aus dem Land flüchten. Er wurde sozusagen abgeschoben ins Exil, in das damals doch recht armselige Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, das von den Schweden regiert wurde. Sein Glück waren seine Töchter, so die Barockexpertin Jutta Schwan.
Er hatte zwei Töchter und eine seiner Töchter, Maria, die hat er dann also glücklich verheiraten können, nämlich mit König Ludwig dem 15. Und dadurch bestanden natürlich wunderbare Beziehungen zum französischen Königshaus.
Der Deal war, der französische König bekommt Maria als Gemahlin und Stanislaus dafür das Herzogtum Lothringen, das nach seinem Tod an die französische Krone fallen sollte. Soll heißen, ohne die Heirat Marias mit dem französischen König hätten wir heute keinen wunderbaren Place Stanislas in Nancy. Doch bevor es soweit war, fristete Stanislaus und seine Familie ein eher trostloses Dasein im von Kriegen zerstörten Zweibrücken. Noch nicht mal das Schloss konnte er da bewohnen.
Hat dann aber gesagt, oh, ein bisschen schön will ich es ja auch haben. Und dann fing das eben mit Schifflingern.
Da hat er sich so eine Art Gartenlandschaft angelegt, die kann man heute auch noch besichtigen. Das sind noch sozusagen Reste davon, da wurde angelegt. Da hat er dann im Sommer ein bisschen großen Hof gespielt, ne? Also mit allem Schnickschnack. Und da ist diese Maria, so, deswegen komme ich nämlich drauf, sozusagen groß geworden. Und das war eine Erinnerung, mit der sie sich in Versailles tröstete. Denn sonderlich glücklich war sie da nicht.
Nein, sonderlich glücklich war sie dort nicht. Das lag zum einen daran, dass ihr Ehemann Ludwig der 15. natürlich etliche Mätressen hatte und sie hat sich dann sehr gerne erinnert an die Jugend in Schifflig und es gibt die Legende, sie habe da so gerne Blumen und alles, was blüht, gemocht und deswegen habe sie einen Kirschkern dort gepflanzt und daraus erblühte dann irgendwann ein Kirschbäumchen und irgendwann hat man ihr die Kirschen von Schifflig nach Versailles gebracht und das hat sie so gefreut, so erzählt man sich, dass sie dann gesagt hat, man soll ihr doch jährlich die Kirschen von Schifflig bringen.
Also sprich, die Kirschen aus Zweibrücken sind jedes Jahr nach Paris, nach Versailles gereist.
Genau.
Während Maria die Kirschen nach Versailles importieren ließ und mit ihrem Gatten Ludwig dem 15. haderte, brachte ihr Zeitgenosse, Herzog Christian IV. Von Pfalz-Zweibrücken, endlich ordentliche Barockmusik ins französische Schloss. Nichts gegen Lully, aber...
Ja, er hat also Musiker mitgebracht aus Mannheim. Er hat aber eben auch große Namen mitgebracht, die dann also dort reüssiert haben. Gluck beispielsweise.
Während die wunderschöne Barockmusik von Christoph Willibald Gluck, dann Christian von Pfalz-Zweibrücken, die französische Hofgesellschaft in Verzückung brachte, entwickelte sich zwischen dem Zweibrücker Herzog und dem König von Frankreich eine veritable Männerfreundschaft. Die Beziehungen zu Versailles waren jedenfalls so eng, dass der König Christian ein eigenes, wohlbemerkt großzügiges Appartement in Versailles zur Verfügung gestellt hat.
Wenn man das heute so hört und man sieht das große Schloss, denkt man sich, ja und? Das war aber damals ganz anders, denn diese Appartements wollten alle haben. Und das heißt, dieses riesige Schloss war damals schon zu klein. Und deswegen ging es da so ein bisschen zu wie bei der Reise nach Jerusalem. Wenn da irgendwo was frei wurde und dann haben sich mindestens 10 drum geschlagen, um genau das zu kriegen. Vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, dass also Christian IV., wann immer er nach Versailles kam, ein solches Appartement bewohnen durfte.
Diese Appartements, die von Gästen wie Christian IV. Von Pfalz-Zweibrücken und dem Hofstaat bewohnt wurden, gibt es heute nicht mehr. Wohl aber die Appartements des königlichen Ehepaares. Sie sind direkt um den berühmten Spiegelsaal gruppiert, den wir später noch besuchen werden. Zusammen mit unserem Schlossführer Joe Abiaila schreiten wir über das knarzende Parkett in das Schlaf- und Ankleidezimmer der französischen Könige, das nicht nur ein gewöhnliches Schlafzimmer war, sondern Kulisse für ein streng reglementiertes Hofzeremoniell.
Ludwig XIV. Übte jeden Tag dieses Ritual aus. Beim Aufstehen am Morgen und abends beim Zubettgehen. Das Lever et Coucher. Während der König also seine Toilette vollzog, schauten ihm ausgewählte Persönlichkeiten des Hofstaates dabei zu. Nehmen wir beispielsweise das Zubettgehen, um das mal deutlich zu machen. Der König wählte aus seinen Vertrauten eine Person aus, die ihm dann das Nachthemd reichen durfte. Eine andere durfte die Kerze anzünden, die das Zimmer erleuchtete und so weiter. Das waren Privilegien an Personen des Hofstaates, die der König vergab, und sie dienten dem Zweck, die Adligen am Hofe unter Kontrolle zu bringen.
Das königliche Hofleben auf Schloss Versailles strotzte nur so vor merkwürdigen Ritualen. Die Etikette bei Hof war erdrückend. Womit wir bei Marie Antoinette wären, die zugegebenermaßen keine Verbindung in die Großregion hatte. Aber die Lebensgeschichte der Marie Antoinette ist so bezeichnend für das Hofleben in Versailles, dass man sie auf keinen Fall verschweigen möchte. Die Tochter der österreichischen Kaiserin Maria Theresia wurde mit gerade mal 15 Jahren mit Ludwig dem 16. von Frankreich verheiratet. Auch diese Ehe war nicht glücklich und Marie Antoinette fremdelte mit dem französischen Hof. Bei schlechtem, nasskaltem Wetter, das wir bei unserem Rundgang durch Versailles hatten, entfaltet das berühmte Hameau im Park nicht wirklich seinen Reiz. Aber es gehört zu den wunderlichen Attraktionen von Versailles. Mitten in der barocken Parklandschaft steht ein vermeintlich romantisches normannisches Dorf. Eher ein Weiler mit Bauernhäusern und einer Mühle. Ein künstlich geschaffenes Dorf, umgeben von einem englischen Landschaftspark. Die Königin gab ein Vermögen für diese Illusion aus. Von außen sehen die Häuschen dort einfach und bescheiden aus, doch das Innenleben der Gebäude war luxuriös und königlich angemessen. Eigens für dieses Wochenendvergnügen wurde der Botanische Garten dort abgeräumt und in Paris wieder angelegt. Man kann sich vorstellen, dass das ein teures Vergnügen war. Und entsprechend war der Ruf, den Marie Antoinette bei der französischen Bevölkerung genoss, nicht der beste.
Sie hatte das Image einer extravaganten, verschwenderischen Königin, die gern Geld ausgab und das auch gezeigt hat. Sie war sozusagen eine barocke Shopping Queen, die das Geld für schöne Dinge wie beispielsweise auch kostbare Möbel zum Fenster herausgeschmissen hat.
Legendär ist der Satz, den sie geäußert haben soll, als das Volk vor den Fenstern ihres Schlosses rebellierte und sie eine Bedienstete fragte, warum die denn so einen Radau machen. Madame, so die Hofdame, das Volk hat kein Brot. Und die Antwort von Marie Antoinette?
Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen.
Hä? herrlich dekadent, finden Sie nicht? Tatsächlich aber ist dieses Zitat erstunken und erlogen. Zum einen empfahl Marie-Antoinette dem Volke nicht Kuchen zu essen, sondern qu'il mange de la brioche, also keinen Kuchen, sondern Hefebrötchen. Und zum anderen hat Marie-Antoinette diesen Satz nie gesagt. Er wurde ihr vielmehr von dem Aufklärer Jean-Jacques Rousseau in den Mund gelegt. Tatsache aber ist, die Sache ging für Marie-Antoinette nicht gut aus und sie landete, wie ihr Gemahl, auf dem Schafott. Davor müssen sich dramatische Szenen im Schloss Versailles abgespielt haben. Und die sind, im Gegensatz zum Kuchen, keine Legende, so unser Schlossführer Joe Abi Ayla.
Wir sind jetzt in den Gemächern der Königin Marie Antoinette und ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die im Gegensatz zum Kuchen tatsächlich passiert ist. Als die Truppen der Französischen Revolution nach Versailles kamen, befand sich die Königin in ihren Gemächern. Ihre Leibwachen waren in heller Aufregung und wollten Marie Antoinette beschützen und riefen: Rettet die Königin, rettet die Königin! Doch sie wurden getötet. In ihrem Zimmer gab es jedoch eine Geheimtür, die zu einem Geheimgang in das Zimmer des Königs führte. Sie hat also versucht, über den Geheimgang zu ihrem Mann zu gelangen. Auch Ludwig XVI. Versuchte, über den Geheimgang Marie Antoinette zu finden. Doch offensichtlich haben sie sich verpasst. Sie haben sich nie wiedergesehen.
Vielleicht hätten die beiden mal besser den Weg über die Spiegelsaalgalerie nehmen sollen, die die beiden königlichen Gemächer miteinander verbindet. Der Spiegelsaal, bis heute der magischste Ort des Château de Versailles und Ziel eines jeden Versailles-Touristen.
Wir sind jetzt im Spiegelsaal angekommen, eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Schlosses. Es ist einer der größten und pompösesten Säle hier im Schloss. Mit diesem Spiegelsaal wollte Ludwig XIV. Auch dem französischen Nationalstolz Ausdruck verleihen. Hier werden wertvolle Skulpturen der königlichen Kunstsammlung präsentiert. Er wollte damit auch der päpstlichen Sammlung Konkurrenz machen. Der Architekt des Spiegelsaales, Colbert, ist im Übrigen extra nach Italien gereist, um das Wissen über die Kunst des Spiegelmachens in Erfahrung zu bringen. Er setzte dafür französische Spione ein, um sich das Wissen anzueignen. Damals hatte man in Frankreich keine Ahnung, wie man so große Spiegelflächen fertigen kann. Hier sind 357 große Spiegel im Saal und Ludwig XIV. Wollte, dass die Spiegelgläser hier in Frankreich produziert werden. Damals gab es eine große Rivalität zwischen dem italienischen und dem französischen Kunsthandwerk.
Für die Touristen damals war es die Faszination des Spiegelglases. Für die Touristen heute ist der Spiegelsaal ein geschichtsträchtiger Ort, zumindest für deutsche Touristen.
Hier fand am 18. Januar 1871 die sogenannte Proklamation des Deutschen Kaiserreichs statt. Diese Proklamation des Kaiserreichs war aber so etwas wie der emotionale Akt, der vollbracht werden musste. Und es ging darum, Wilhelm zu überzeugen, dass er diese Kaiserwürde annahm.
Kurzum, so Paul Burgert vom Saarländischen Landesarchiv, hier wurde das Deutsche Reich nach dem erfolgreichen Krieg gegen die Franzosen 1870-71 gegründet. Schon deshalb führt der Weg der meisten deutschen Touristen in Versailles schnurstracks in den Spiegelsaal. Auch der meiner Schwester, einer Geschichtslehrerin. Über die Story, die sie mir über ihren Besuch erzählt hat, könnte ich mich heute noch kaputt lachen. Als sie ihre beste Freundin in Paris besuchte, machte sie mit deren Ehemann, einem waschechten Franzosen, einen Ausflug nach Versailles. Und natürlich wollte sie zuallererst in den Spiegelsaal.
Also als ich dann mit Jean-Marc in der Schlange vor dem Schloss von Versailles stand, fragte er mich völlig überrascht, warum wollen alle Deutschen unbedingt in den Spiegelsaal von Versailles? Da habe ich ihm natürlich erklärt, na, im Spiegelsaal von Versailles wurde das Deutsche Reich gegründet. Und er schaut mich völlig entsetzt an und sagt, hier in Versailles, mitten in Frankreich? Und ich sagte, ja natürlich. Und dachte, das steht wohl nicht in den französischen Geschichtsbüchern.
Im deutschen Geschichtsunterricht indessen ist diese Reichsgründung ein großes Thema.
Kein Geschichtsbuch, das ohne das berühmte Gemälde der Proklamation mit dem guten alten Bismarck im Bilde auskommt. Dieser Ölschinken wurde von einem gewissen Anton von Werner gemalt. Warum ich das alles erzähle? Weil Anton von Werner auch eine saarländische Note hat. Er hat den berühmt-berüchtigten Saarbrücker Rathauszyklus geschaffen, der die Schlacht von Spichern, sagen wir mal, wie es ist, verherrlicht hat.
Wilhelm kam selbst dann am 10. August nach Saarbrücken, war dort zu Gast in einem Saarbrücker Bürgershaus, hat dann die Schlachtfelder bei Spichern besucht und ist dann mit dem Tross weiter nach Frankreich rein, über Forbach. Also insofern spielt Saarbrücken einerseits als Schlachtort, Ort einer eigentlich ungewollten Schlacht, und als der Ort, wo der spätere Kaiser Frankreich zum ersten Mal betreten hat, eine wichtige historische Rolle.
Und wenn man so will, so der Historiker Paul Burgert, ist dieser Zyklus die gemalte Brücke zwischen Saarbrücken und der berühmten Proklamation des Kaisers im Spiegelsaal von Versailles.
Ja, ja, klar. Und man darf das aus historischer Perspektive nicht zu niedrig denkend ansetzen. Also damit wurde wirklich die Brücke geschlagen zwischen Saarbrücken und dem Ort der Proklamation. Und man muss es sich ja auch so vorstellen, hier begann der Weg des Deutschen Reiches. Und in Paris wurde es vollendet.
Sie merken, das Schloss Versailles ist saarländischer, als man denkt. Zumindest wenn man, was die Saarländer ja gerne mal tun, zwei Brücken mit eingemeindet. Und vielleicht gehen Sie bei Ihrem nächsten Ausflug nach Versailles mal mit ganz anderen Augen durch die prachtvollen Säle, die Geschichte ausatmen. Und auch die ein oder andere Geschichte aus der Großregion, die ebenfalls zum Mythos von Versailles beigetragen hat.
Und dieser Gedanke, ach, einmal im Leben Prinzessin sein, ich glaube, damit läuft auch jede Frau mal so in Versailles rum.
Und wie ist es mit den Prinzen? Jetzt wissen wir jedenfalls, was die Großregion mit dem Schloss von Versailles verbindet. Barbara Grech war das mit ihrer langen Reportage.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.